Also es ist auch was Schönes, sich vorzustellen, dass Menschen so verborgene Geheimnisse, dunkle Seiten vielleicht auch haben, von denen ich nichts weiß.
Du möchtest halt die Firma wechseln, aber damit das alles noch sauber abläuft, behältst du das bis zum letzten Moment für dich, weil wenn die Kündigung ausgesprochen ist, dann wird das ganze Verhältnis ja ein anderes.
In der Kunst, wo es was total Tolles hat, auf Warten aufs Christkind, wo es was Schönes, Mysteriöses hat. Mir ist wichtig, dass wir auch verstehen, was das für ein psychischer Pain sein kann, wenn du so ein Geheimnis durch dein Leben schleppen musst.
Du veränderst dein Leben, vielleicht verkürzt du auch dein Leben dadurch. Auf jeden Fall machst du dich selber unglücklich. Und das ist es eben, du beschneidest dich. Und das, ja, das sollte man nicht machen.
Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
Und wir laufen. Wir warten nicht, wir starten, was immer auch geschieht. Durch Wind und Wetter klingt das Fliegerlied.
Ah, zur Begrüßung hier direkt Zitatze. Hallo, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch. Bin so ein bisschen retarded, weil im Urlaub, schau gerade auf den Atlantik, in türkisen Farben präsentiert er sich hier hinter einer Palmenreihe und es ist alles bereit, um Hochleistungsurlaub zu machen. Entspannung, aber volles Brett.
Ich habe einen Vorschlag, damit wir, also einfach als effizienzgetriebener Mensch und eigentlich ja auch vom Mindset her Unternehmensberater, du in Zukunft nur noch Bescheid sagst, wenn du nicht im Urlaub bist.
Okay.
Weil sonst, da sparen wir einfach Zeit. Das ist ja Quatsch, weißt du? Das wäre so, als würde ich dir jeden Tag sagen, hör mal, ich habe zwei Beine. Ich glaube, das macht Sinn.
Ja, jetzt kommt das große Aber. Ist denn diese Zeit, die ich mit dir spreche, Urlaub oder Arbeit?
Für mich ist purer Urlaub, dir zuhören zu dürfen, hier im aktuell etwas grauen Göttingen, das ist purer Urlaub, wenn ich da deine Bilder höre.
Da bin ich auch ein bisschen neidisch, war vorletzte Woche in Göttingen und das ist ein gutes Pflaster. Ich glaube speziell auch für das, was du vorhast, große, große geistige Namen kommen ja aus Göttingen und Umgebung und insofern bist du da, glaube ich, genau richtig. Man wird dich verstehen. Ist ja, glaube ich, auch ein Wiederholungsstart, oder?
Ja, da war ich eben auch nicht ganz sicher. Wir haben ja letztens gedreht, aber die letzte Show hier muss ewig her sein.
Ach, okay. Ah. Ja, die letzten 14 haben angebrochen, wenn ich das richtig mitgezählt habe.
Ich bin schon nostalgisch, obwohl es noch gar nicht vorbei ist. Aber ich schraube ja an Neuem, so.
Ja.
Will und darf ich noch nicht verraten.
Aber du darfst verraten.
Dadurch entsteht so ein bisschen...
wie es in den Niederlanden war. Ihr habt so einen kleinen
richtig geil
Brainstorming in den Niederlanden gemacht. Ja.
Ja.
Wo denn da am Meer?
Wirklich am Meer, wo weiß ich gar nicht. Meer war blau, beziehungsweise im Niederland ja immer eher braun. Wir sind dahin in so ein nettes kleines Häuschen und das war direkt am Strand. Jetzt habe ich den Ortsnamen vergessen, aber es war wirklich egal, weil wir waren echt in so einer ganz eigenen Welt auch abgetaucht. Ein paar Mal im Wind joggen, auch mal am schönen Meer spazieren, aber ansonsten echt in den Inhalten, richtig tief drin und das ist meins. Das habe ich so gemerkt. Ich konnte die Sachen erzählen, die ich gesammelt habe und die Jungs waren auch von den meisten Stellen erstmal so, dass sie gesagt haben, okay, spannend, ist noch gar nicht rund, ist noch gar nicht so präsentationsreif, was klar war, aber mir war ja erstmal wichtig zu sehen, bin ich jetzt irgendwie ein abgefreakter Honk, der da auf so eine Sache guckt und sich von irgendwas triggern lässt oder interessieren lässt, was keinen anderen interessiert und die mit ein paar Ausnahmen fanden aber die Sachen auch interessant. Und dann ist natürlich geil, weil dann geht ja so Kopfkino los, dass man diskutiert, ne? Warum macht das was mit einem? Worum geht's hier im Kern? Und wenn ich dann eine Studie präsentiere und sage, ey, die fand ich einfach total interessant. Es gab zum Beispiel eine Thematik, Pseudodepression. Ultimativ geiler Versuchsaufbau. Und dann haben wir das einfach so ein bisschen durchgegangen. Und am Ende wurde allen immer so bewusster, okay, was da eigentlich hintersteckt, was sogenannte Pseudodepression vielleicht auch darüber verraten, wie wir auf uns selber gucken, wie wir mit unseren Gefühlen vielleicht auch falsch umgehen.
Ja. Aber das ist wahrscheinlich der wichtigste Ansatz, dass man auch schaut, interessiert das in der Breite? Oder interessiert es nur dich? Wenn es nur dich interessiert würde, wäre es ja wahrscheinlich schlecht für die Bühne.
Wenn es nur mich interessieren würde, wär's Quatsch. Aber ich habe dazu tatsächlich eine Beobachtung diese Woche gemacht, die ich auch dringend mit dir besprechen muss, weil du ja streng genommen ein paar Jahre mehr Bühnenerfahrung auch hast als ich. Ich kriege manchmal Feedback nach der Show so sehr umfangreich, oft total begeistert und euphorisch und da freue ich mich riesig drüber und ich kriege manchmal auch total konstruktives, kritisches Feedback, wo ich denke, jo, da kann ich was mit tun, dann lasse ich das meistens mal ein bisschen sacken und oft genug fließt das dann aber auch für mich ein, weil ich merke, yo, da war es noch ein bisschen unklar oder ne, da könnte man was verstehen, wie du eigentlich nicht möchtest, dass man das versteht. Ich kriege aber auch manchmal Feedback, wo ich so merke, das sehe ich ganz anders. Ja. Und meine Frage an dich ist, wie geht man jetzt damit um? Also lässt man sich da trotzdem drauf ein und ist es ja eigentlich geil, wenn man auch mal was hört, wo man denkt, das sehe ich ganz anders. Ich bin ja eigentlich totaler Freund davon, dass man sich auch anderen Perspektiven annimmt. Oder sagt man, nee, Moment mal, das ist meine Show und ich komme mit meinen Inhalten, für die stehe ich. Und wenn dir das nicht passt, dann ist das völlig fein. Da müssen wir da keine Freunde werden, aber ich will ja für meine Inhalte stehen. Also ja, weißt du, was ich meine?
Ja, total. Aber ich glaube, da war die Antwort ja schon drin. Und oft sind doch so Impulse, auch wenn man es ganz anders sieht, vielleicht genau die richtigen Impulse. Dass du vielleicht noch fester in deiner Einstellung dazu wirst. Nee.
Ach so.
Ich möchte das ganz genauso. Ach so. Ich weiß, man kann das so und so sehen, aber ich möchte genau diesen Weg gehen. Und ich möchte genau das vertreten. Was meinst du, beim Humor ist das ja noch schlimmer. Dann, vor allen Dingen drücken die sich nicht gerade wissenschaftlich aus, wenn sie einen so rundherum beleidigen.
Also das erlebst du auch. Du kriegst dann irgendwie Kritik oder was auch mal zurückkommt.
Ja, das kommt auch schon Keule vor. Aber, oft ist es natürlich auch so, dass ich denke, so, dann kauf dir lieber nochmal eine Karte, weil du hast es absolut nicht verstanden.
Das wäre auch ein schöner Ratschlag. Ja, aber ich finde, das ist der Zwiespalt, weil das kann man einerseits sagen und andererseits habe ich, wie gesagt, auch schon Kritik bekommen, wo ich nachher dachte, jo Leon, du hast es überhaupt nicht verstanden. Zum Glück kam mal jemand und hat dir was dazu gesagt.
Ja, aber dann ist doch auch alles gut, oder? Aber du kennst ja auch, du hast, sagen wir, auf eine bestimmte Sache 100 positive Echos und dann ist so eine Stimme dabei. Es kann sogar sein, dass du von vornherein merkst, hat es absolut nicht verstanden, ist total crazy und trotzdem nervt es dich. Kennst du das?
Ja, komplett.
Als wenn einer wirklich, als wenn so ein Haar in der Suppe wäre. Ja.
Ich glaube, das habe ich in ganz vielen Bereichen. Ich glaube, das kennt wahrscheinlich auch fast jeder von uns, dass man sich manchmal ärgert, was man so an sich ranlässt und wo man eigentlich lieber sagen würde, das müsste mir egal sein. So, ne? 10 von meinen Freunden
finden mich
nett und ich weiß, ich bin auch eigentlich netter und dann kommt einer, den du nicht mal so selber magst und der drückt dir irgendwie einen Spruch oder gibt dir das Gefühl, klein und schlecht und unwertwertig zu sein und du lässt das voll an dich ran und vergisst die 10, die eigentlich zu dir stehen.
Ja, aber ich hatte ja letztens vorgeschlagen, du magst das Wort triggern ja nicht, aber das müssen wir doch nochmal besprechen hier, warum uns bestimmte Sachen triggern, obwohl sie offensichtlich ja so vom Tisch gewischt werden können. Schön.
Ja, das ist ein super Punkt, weil das, wie gesagt, ich wollte da eigentlich eine Erfahrung mit dir besprechen. Jetzt kamen wir zufällig auf einem anderen Weg drauf. Ich stand am Büchertisch in, jetzt lass mich nicht lügen, ich meine, dass es in Hamburg war. Und dann nehme ich mir nach der Show meistens Zeit noch für die Leute einen kurzen Gruß ins Buch zu schreiben oder auch einfach mal kurz mit denen zu quatschen, ne? Weil ich geblendet auf der Bühne von diesen Scheinwerfern siehst du natürlich die Leute nicht so richtig. Und dann habe ich da die Chance, auch wenn ich sonst hier so sitze und jetzt wieder in so einem Kleiderschrank unseren Podcast aufnehme, mit den Menschen zu sprechen. Ich mag es eigentlich total gerne. Und da kam dann eine Frau fast am Ende dieser dann doch langen Schlange, wo du warten musst, ne, wo ich dann immer mich besonders freue, wenn jemand so geduldig ist. Und die stand vor mir und die zitterte schon mit der ganzen Hand. Und ich dachte, was kommt jetzt? Und dann sagt die, ob ich kurz Zeit hätte für eine Anmerkung. Und ich sage, ja klar. Und dann sagt die, es hätte ihr alles sehr gut gefallen, bis auf das Ende. Und sie hat genau dieses Wort triggern benutzt.
Ach.
Das hätte sie nämlich total getriggert. Und ich habe eine Zugabe, wo ich jetzt nicht alles verraten will, weil das ist wirklich das Finale am Ende. Aber da kommt also, da geht es um den Holocaust und das Überleben vom Holocaust.
Mhm.
Und es ist völlig klar, wie furchtbar diese Zeit gewesen sein muss, wie schrecklich das ist für die Menschen, die das durchmachen mussten. Und ich sage dann auch am Ende, guck mal, nie wieder ist jetzt. Und was machen wir eigentlich? Und dann geht es ganz zum Schluss eben um Hoffnung, ne? Und wie wir es vielleicht schaffen können, in diesen düsteren Zeiten nicht einfach nur zu hoffen, sondern den Hintern hochzukriegen, was zu machen. Also es hat auch durchaus was Politisches. Und dass das nicht jedem passt, das ist mir in Deutschland ja, sage ich jetzt leider, bewusst. Jetzt steht die vor mir und sagt, hast du dich schon mal mit dem Hashtag nie wieder war schon auseinandergesetzt? So, und ich merke, ich kriege sofort Puls, ne? Weil ich denke, was kann jetzt kommen?
Ja.
Und dann
ja.
sagt die, mit so richtig, du hast richtig der so eine körperliche Energie angemerkt. Also ich habe das total sehen können, dass die das getriggert hat. Dann sagt die, ich bin ungeimpft und weißt du, wie die letzten Jahre für uns Ungeimpfte waren? Und da bist du überhaupt nicht, hast du dich überhaupt nicht drauf bezogen und du sagst hier nie wieder ist jetzt, ne? Und für uns war nie wieder schon. Und ich ich kriege es jetzt nicht mehr genau hin, was die gesagt hat, aber ich habe dann irgendwann gesagt, so, und jetzt müssen wir kurz einen Cut machen, weil das sehen wir einfach ganz unterschiedlich. Wenn jemand einen Bezug zum Deportieren, zum Vergasen von Menschen in Deutschland
stimmt.
herstellt, zu dem, wie er sich in der Corona-Zeit gefühlt hat als Ungeimpfter, was bestimmt an vielen Stellen unangenehm war, wo wir gerne diskutieren können, ob da zum Teil zu harsch mit den Ungeimpften umgegangen wurde, ob das vielleicht zu viele Keile zwischen uns getrieben hat, da wäre ich absolut für jede kritische Diskussion offen. Aber wie ich sag jetzt einfach mal, egozentrisch kann man auf die Welt gucken, wenn du den Holocaust und das Deportieren von Menschen, gerade wenn eine Überlebende eben zu dir gesprochen hat, wenn du dann denkst, jo, das ist doch wie das, was ich durchmachen musste hier als Ungeimpfte, da war ich so, dass ich, und dann habe ich dir gesagt, ich komme hier hin, um meine Inhalte zu sagen, und wenn die ihnen nicht passen, dann werden wir hier nicht als Freunde auseinandergehen, aber ich komme ja nicht, um was zu sagen, was allen gefällt, sondern um meine Meinung zu vertreten oder meine Inhalte zu vertreten.
Ja.
Und wenn ich eine Show machen würde, die allen gefällt, dann würde es die schlechteste Show der Welt werden. Und die war dann auch, ich weiß jetzt nicht, ob die zufrieden nach Hause gegangen ist, aber da habe ich so gemerkt, okay, und das ist mir essentiell wichtig.
Aber egozentrisch.
Das muss doch auch richtig sein, oder nicht? Ich kann doch jetzt nicht auf jeden so einen Einzelnen dann eingehen und sagen, erklären Sie mal und ach, interessant und Ihre Befindlichkeit noch.
Aber das würde doch
oder wie siehst du's?
Auch für einen wissenschaftlichen Vortrag an der Uni gelten. Wenn die ganze Vorlesung auseinanderläuft und alle sind einverstanden mit dem, was du gesagt hast, da war es doch keine besonders gute, oder?
Ich denke, das darf passieren. Ich meine, man genießt das ja auch, wenn man so mit allen zusammen, wie im Fußballstadion, wenn ein Tor fällt und sich alle aus deiner Mannschaft freuen, das ist ja total geil, dass du das Gefühl hast, alle fühlen gerade dasselbe Freude. Aber es gibt ja auch ein gegnerisches Team. Ja, ne? Und genau. in der gesellschaftlichen Diskussion, ja, aber das war so ein Moment, wo ich wirklich gemerkt habe, boah, heftig.
Ja, was mich jetzt so angesprochen hat in der Geschichte ist, als du egozentrisch gesagt hast, und das ist es wahrscheinlich, wenn du dann anfängst, und da gehen dir ja auch die Argumente aus, weil es ist ja dann unlogisch, was passiert in der Diskussion, wenn jemand alles nur egozentrisch sieht und alles auf sich bezieht und dann auch noch so ein Beispiel für sich vereinnahmt, dann, ich glaube, das war richtig, dann auch abzubrechen, ja.
Ja.
Oh Mann.
War das hier alles okay?
Ja.
Oh Mann.
Gibst du heute auch so wieder Autogramme?
nee, also wirklich, das ist ja jetzt auch, ich würde sagen, wenn 1000 Leute kommen und die, da kommen bestimmt immer so ein paar hundert nach so einer Veranstaltung oder auf jeden Fall wirklich viele, kann ich sie genau schätzen, das war das erste Mal, dass sowas so kommt, dass es mal eine Kritik gibt oder dass jemand sagt, hör mal, das habe ich anders gesehen. Wie gesagt, auch ganz oft schon, ich dachte, geil, danke, dass du mir das sagst.
Ja, genau,
da kann ich was mit tun. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Aber das war so ein Moment, wo ich so dachte, okay, und jetzt ist es auch gut und richtig, dass hier eine Konfrontation entsteht, weil da werde ich nicht weichen.
Also ich weiß es natürlich nicht, aber ich behaupte mal, die ist schon mit dieser Mission reingegangen in diese Veranstaltung, dass sie irgendwas auf sich beziehen wollte.
Mag sein.
Ja, spricht jetzt.
Ja, ist dann manchmal so, haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen, aber es hat mich auch total umgetrieben, vielleicht noch ganz kurz, weil ich jetzt gerade darauf komme. Der Anzeigenhauptmeister.
Ja.
Der sagt dir was?
Ja. Oh Gott.
Ja. ein 18-Jähriger aus, ich glaube, Passau oder so,
fährt das Bild mit seinem so Fahrrad. Kurz, wie es geht.
ganz kurz. Das ist auch alles egal. Ein junger 18-Jähriger verteilt Strafzettel mit einer App. In Signalfarbe mit einem Zettel an seinem Fahrrad, wo Putzi Fly draufsteht, weil er ja nicht wirklich Polizei ist und nennt sich selber Anzeigenhauptmeister. Als die Geschichte rauskam, ging es mir wie dir, man lacht erstmal, man schickt's rum und denkt, Mensch, wie witzig, aber ich weiß auch noch, dass ich, als ich das erste Mal gesehen habe, blieb mir schon so das Lachen ein Stück weit im Halse stecken, weil du dachtest, fuck, dass der irgendeinen Pain mit sich rumschleppt, dass der vielleicht nicht ganz happy ist. Er schließt sich doch sofort.
Und ja, da jetzt so ein 18-Jährigen
so der Öffentlichkeit zu präsentieren. Ja, und warum komme ich jetzt gerade drauf? Weil ich manchmal das Gefühl habe, wenn du jetzt sagst, ja, die kam ja schon da vielleicht rein zu so einer Veranstaltung mit einer eigenen Mission oder mit ihrem eigenen was weiß ich was, dass man, glaube ich, einfach nicht unterschätzen darf, das gehört eben auch dazu zur Betrachtung, was Leute für Schmerzen mit sich rumtragen oder wie schnell man ist im Urteil fällen und dann halt sagt, jo, die tickt ja auch nicht ganz sauber, die kommt ja schon zu so einer Show mit so einem Thema. Ja.
Absolut. Ich will dir ein Buch empfehlen, was ich auf dem Flug nach Miami gelesen habe, was ganz gut zu dem Thema passt, von Leila Slimani. Leila Slimani ist eine junge französische Autorin mit marokkanischen Wurzeln, Und das Buch, was ich euch allen jetzt empfehle, wirklich und befehle auch.
Ich liebe deine klaren Ansagen.
Oder? Klarheit ist immer gut. Ja. All das zu verlieren heißt das Buch, ein Roman. Leyla Slimani, All das zu verlieren. Es geht um eine Frau, die ist Journalistin in Paris, offensichtlich glücklich verheiratet mit einem Chirurgen und die haben zusammen ein Kind. Und sie schläft ungefähr mit jedem Mann, der des Weges kreuzt, heimlich. Und dabei ist völlig egal, ob die Männer attraktiv sind oder nicht. Sie hat einfach dieses Verlangen und diese Sucht, das zu machen. Mehr will ich nicht verraten, weil auch da, ich komme jetzt deshalb darauf, weil du gesagt hast, dass man ja im zweiten Schritt auch drüber nachdenken muss, was für ein armer Mensch, was bewegt den, und in diesem Fall eben die. Und ich möchte vor allen Dingen dir dieses Buch ans Herz legen. Das wirkt noch lange nach und man denkt lange drüber nach. Einmal über das Ende, was ich natürlich hier nicht verraten will, und was der Antrieb war für diese Sucht.
Okay, das wollte ich gerade noch fragen. Was dich denn dann, also ohne dass du so viel verrätst, was dich da jetzt am meisten dann fasziniert hat?
Dass es verschiedene Ansätze gibt. Nee, es ist zu keinem Zeitpunkt so, dass man sich dran aufgeilt oder so, sondern es schwingt die ganze Zeit dieses Warum mit und das wird immer größer. Und das ist auch die Kunst dieses Romans. Und Leyla Slimani ist speziell eben jetzt so eine Heldin geworden, nicht nur in der Literaturszene, sondern überhaupt in der Frauenbewegung Marokkos und auch in der arabischen Welt, weil sie eben auch die Lust speziell auch arabischstämmiger Frauen thematisiert. Und ja, kann ich sehr empfehlen, so ein Buch hat man noch nicht gelesen.
Geil, da freue ich mich.
Ja.
Ist ja bald Ostern, habe ich ein bisschen frei. Bist du denn jetzt, mein lieber Freund, fertig und bereit für unser heutiges
mysteriöses
Thema? Ist so?
Ja.
Echt? Okay.
Ja, du weißt ja, ich versuche immer gute Beispiele zu bringen und heute schieße ich mir ja selber permanent durch die Brust ins Auge. Ne?
Bist du denn bereit, heute Sachen zu offenbaren?
Nicht wirklich, aber ich bin bereit, durch diese Stromschnellen zu manövrieren, sagen wir es mal so.
Das ist gut, denn wir wollen heute zusammen mit euch, liebe Welt da draußen, in die wirklich atemberaubend spannende Sphäre der Geheimnisse eintauchen. Und zwar aus psychologischer Sicht. Wir haben Studien dabei, die unglaublich interessant. Vor allem, weil dabei so ein ganz neuer Blick aufs Geheimnis entsteht. Wir werden klären, warum Geheimnisse uns unglaublich viel Druck macht, was es da für Unterschiede gibt zwischen Schuld- und Schamgefühlen, wenn es um Geheimnisse geht. Wir werden vor allem klären, wie wir mit vielleicht auch düsteren Geheimnissen in unserem Leben, die wir wahrscheinlich alle irgendwie haben, mal größer, mal kleiner, besser durch dieses Leben gehen können, besser damit leben können. Und ist das die wichtigste Frage am Anfang, was sind denn unsere Geheimnisse? Also haben wir Geheimnisse, die wir so mit durchs Leben nehmen?
Ja.
Ich frage natürlich den Doktor des Lebens.
Ja, grundsätzlich würde ich aus dem Stand heraus sagen, dass das natürlich auch ein Konzept ist, was uns eine Selbstermächtigung verleiht. Weißt du, dadurch, dass du nicht alles erzählst, behältst du ja auch so ein bisschen die Fäden in der Hand. Manch einer würde sagen, auch die Macht in deinem Leben so ein bisschen in der Hand. Als wenn du wirklich die Scheune zu 100% öffnest. Dann bist du ja von allen Seiten durchschaubar. Und so eine gewisse Restverhandlungsmasse emotional muss ja bleiben. Also das ist meine Einstellung dazu.
Also sich ein bisschen so ein Faustpfand aufzuheben.
Ja, genau, dass du dich nicht komplett ausbreitest, also dass du dich nicht auslieferst, das ist vielleicht das richtige Wort. Wer noch Restgeheimnisse hat, hat sich nicht zu 100% ausgeliefert. Was ja vielleicht in bestimmten amorösen Situationen das Ziel sein kann, sich auch mal völlig hilflos zu machen. Aber ich glaube, so über den Alltag gesehen, das fängt ja beim Lügen an, dass man der Mensch oder jeder Mensch lügt ja einen gewissen Prozentsatz am Tag. Wie findest du meinen neuen Pullover schön, obwohl du denkst, für den Lappen muss jetzt ein Schaf frieren. Oder wenn das Kind kommt, hat ein Bild gemalt, dann nimmst du ja auch nicht weg und sagst so, jetzt aber ganz schnell ins Zimmer und jetzt malst du so lange, bis Mama aussieht wie Mona Lisa. Das sind jetzt die,
wäre ehrlich.
Ja. Das wäre ehrlich.
Da habe ich gar nicht dran gedacht. Das ist hier, das ist auch eine Art von Geheimnis, ne? In dem Moment, wo ich dich anlüge, bewahre ich meine wahre Meinung für mich.
Genau, genau. Oder so Eltern, Kindern, auch pubertierenden Kindern gegenüber, ne? Wenn sie sagen, du warst ein Wunschkind und das Geheimnis aber ist aber, ja. Nee, wir nach damaligen moralischen Vorstellungen in der Familie mussten wir heiraten.
Ja. Ja, ja.
Das wäre so ein typisches Familiengeheimnis auch. Und ich habe es ja in meinem Programm auch thematisiert, dass jede Familie Geschichten hat, wo selbst die Kinder in jungen Jahren schon denken, na, irgendwas stimmt ja aber nicht so ganz, ne? Es passt nicht zusammen, ohne jetzt konkret zu werden. Aber es gibt eben auch so Familiengeheimnisse, wo teilweise auch tatsächlich gesagt wird, das habe ich ja in meiner erweiterten Familie erlebt, von der Generation vorher, da reden wir nicht drüber. Das sind dann auch zerstörerische Geheimnisse zum Teil. Oder
so als ganz bewusste Entscheidung.
Ja, oder nimm mal die typische Situation, das kennt glaube ich jeder von uns. Du bist noch ein junges Kind, von mir aus eben aber auch schon Jugendlicher, dass du das Gefühl hast, naja, die Eltern, die sind sich hier sehr einig und erzählen uns hier nicht zu 100% alles.
Mhm. Mhm.
Damit wachsen wir ja auf. Und das ist ja wahrscheinlich auch eher natürlich, weil Kinder nicht mit allem belastet werden können.
Familie. Meine Eltern, als ich klein war, manchmal so Englisch gesprochen dann.
Ja, also ja, ein gutes Beispiel. Kinder,
du nichts verstehst. Und dann können die da ihre Geheimnisse.
Und da bewahren. Hast du doch als Kind auch gedacht, was, ne? Steckt denn da dahinter? Ja. Wenn ich doch schon Englisch könnte.
Ja. Es ist aber auch, fällt mir gerade auf, wo ich an mich als Kind denke, Geheimnisse haben aber auch total was, finde ich.
Ja.
Wir reden ja gleich noch über die sehr düstere Seite. Du hast sie gerade schon so ein bisschen angeschnitten.
Aber bring du mal ein paar Beispiele, wie du mich hättest anlügen können. Oder welche Geheimnisse du von mir
hast.
Also die müssen jetzt nicht stimmen, aber was sein könnte. Bist du eigentlich wirklich
in
Doktor?
In meinem Leben jetzt. Ja, genau. Genau. Ich könnte ja zum Beispiel vor dir das Geheimnis haben, dass ich meine komplette Doktorarbeit doch abgeschrieben habe.
Ja.
So. Ja. Das wäre ja, ne? Oder was heißt, ich glaube, das wäre aufgefallen, aber ich könnte ja da Daten gefälscht haben. Sowas. So, das könnte ich ja jetzt schon jahrelang mit mir rumschleppen und dir nie gesagt haben. Ich könnte meinen Lebenslauf frisiert haben, sowas, weiß ich nicht, dass ich vielleicht doch kein Jobangebot mal hatte irgendwo und eigentlich das so gar nicht lief und dann alles nur glückliche Fügung schlussendlich war, keine Ahnung. Ich finde, in Beziehungskisten kann ganz viel gelogen werden, so nach dem Motto, vielleicht bin ich auch so jemand wie die Protagonistin aus dem Buch gerade eben.
Ja.
Der permanent irgendwie, und das erzähle ich dir alles nicht. Also, das ist schön. Ich glaube, man kann sich ganz, ganz viele Sachen vorstellen. Ich könnte, weiß ich nicht, Steuerhinterziehung. Ich könnte
total
meine
pleite
Eltern
sein.
Beklaut haben. Was so, bitte?
Du könntest total pleite sein.
Total pleite
also
sein.
So wie ich das beobachte, egal wo wir sind, jemand spricht dich darauf an, dass du ja eigentlich Millionär bist, dann merke ich immer, wie es dir unangenehm ist. Ja? Und vielleicht ist es dir unangenehm, weil du überhaupt kein Geld mehr hast.
Ach so.
Ja, jetzt weiß ich ja, dass dir das fast am liebsten wäre.
Ganz genau. Genau. Vielleicht habe ich 3 Kinder, von denen du nichts weißt. Wäre ja auch so eine Sache.
Ja.
Nein, aber ich finde, dass eigentlich, also das hat ja gerade eben schon gesagt, auch als Kind, so weißt, wenn dann Weihnachten war, dass man das auch irgendwie genossen hatte,
ja,
dass es so
genau.
Geheimnisse
sehr
gibt. Wenn die Eltern da jetzt anfangen zu tuscheln und dann kommt das Christkind und es läutet dieses Glöckchen und vielleicht so ein bisschen Zweifel gab es schon, aber irgendwie, wenn dann das Dachfenster aufgemacht, wir waren oft bei Freunden in der Eifel und dann war das Christkind gerade rausgeflogen. Und das sind dann so Momente, wo ich finde, so dieses Geheimnisvolle, was total Schönes hat. Und auch, was du gerade beschrieben hast, so lass uns doch mal jetzt hypothetische, das waren jetzt ja nicht meine wahren Geheimnisse, durchgehen, finde ich, das bekommt so was Gossiphaftes, das macht irgendwie Bock, darüber zu reden. Also es ist auch was Schönes, sich vorzustellen, dass Menschen so verborgene Geheimnisse, dunkle Seiten vielleicht auch haben, von denen ich nichts weiß.
Ja, und man würde ja vermuten, also theoretisch würde man sagen, in Liebesbeziehungen, da muss der andere ja alles wissen. Aber es gibt sicher auch Bereiche, wo man denkt, naja, das müssen wir jetzt hier nicht unbedingt erzählen. Und ist ja vielleicht auch okay, oder?
Ich habe einen Blog gefunden, der heißt Post Secret. Das ist ein gemeinschaftliches Kunstprojekt. Da kann jeder eine selbstgestaltete Postkarte einsenden mit einem Geheimnis drauf. So, und da liest du dann also die potenziell wahren Geheimnisse von irgendwelchen Menschen. Und das, was du gerade gesagt hast, vielleicht im Liebesbereich da so ein Geheimnis zu haben. Hier hat jemand geschrieben, ich hätte gern mit meinem Mitbewohner geschlafen, aber es geht nicht. Oder hier hat eine andere geschrieben, ich werde Chirurgin, aber ich habe keinen Schimmer von Anatomie. Oder, das finde ich auch gut, ne? Manchmal wäre ich gern ein Mann, denn ich liebe ein Mädchen. Und dann ist hier so eine kleine Zeichnung noch drauf für die gleichgeschlechtliche Liebesbeziehung.
Aber in Sachen Liebe gibt es ja vieles, was erstmal im Verborgenen bleibt.
Ne, total.
Die unerfüllte Liebe. Aber wir haben ja gerade das Berufliche gestreift. Nehmen wir mal an, ich würde jetzt mich heimlich mit dem Gedanken tragen, dass ich im Sommer diesen Podcast hier beenden möchte. Ne? Ich habe keinen Bock mehr auf dich oder.
Mach mir keine Angst.
Nein. Aber so.
Nehmen wir fiktiv.
Jetzt, aber um den Brunnen nicht zu vergiften, behalte ich das erstmal für mich. So, das gilt jetzt für viele Arbeitsverhältnisse. Du möchtest halt die Firma wechseln, aber damit das alles noch sauber abläuft, behältst du das bis zum letzten Moment für dich, weil wenn die Kündigung ausgesprochen ist, dann wird das ganze Verhältnis ja ein anderes. Und das sind ja Geheimnisse, die kann man dann auch verstehen, oder?
Total. Also ich glaube auch, dass es eine ganz wichtige Fähigkeit ist, in manchen Momenten Geheimnisse zu bewahren und dann auch mit denen umgehen zu können. Wir sprechen gleich über den psychischen Druck, die uns machen. Und ich glaube, das ist ein Skill, den man tatsächlich lernen sollte. Aber mir fällt auch gerade auf, mein lieber Freund, wir tanzen noch um einen heißen Brei rum. Es war jetzt wichtig zu verstehen, was es alles für Geheimnisse gibt. Und ich glaube auch, was wir so für Geheimnisse vielleicht im Leben mit uns rumtragen könnten. Verlassen wir den Konjunktiv. Ich hatte dich eingangs gefragt, hast du Geheimnisse? Und du hast mir noch nicht so wirklich geantwortet, glaube ich. Also hast du irgendwie sowas, wo du sagen würdest, ey, das weiß kein anderer. Und vielleicht bevor du antwortest, einmal kurz, das ist natürlich nicht ganz einfach, aber was ist so die wissenschaftliche Definition von Geheimnis? Wir werden heute einen Forscher kennenlernen, Michael Slepian von der Columbia University. Das ist so der Starforscher im Bereich Geheimnisse. Und der hat in einem Podcast-Interview das mal ganz schön beschrieben, wie ich finde. Der meint, es gibt schon so einen Graubereich zwischen, das ist meine Privatsphäre, das erzähle ich nicht, ne? Das behalte ich mal für mich. Vielleicht auch so Themen, wo grundsätzlich Leute nicht so gerne drüber reden, irgendwie Geld oder Sex. Ne? Ich erzähle jetzt nicht rum, wie ich Sex mit meiner Frau habe. Ich erzähle jetzt nicht rum, wie viel ich im Monat verdiene. Das wäre ja einerseits geheim, aber es ist kein wahres Geheimnis. Der sagt, auch wenn es Graubereiche gibt, die klare Trennlinie ist, es wird ein Geheimnis, wenn es nicht nur darum geht, dass irgendwer anders das nicht weiß, sondern wenn du wirklich darauf aus bist, dass keiner davon erfährt. Wenn du dich wirklich darum kümmerst, dass das geheim bleibt,
also
dann
ist eine bewusste Entscheidung eben auch.
Eine bewusste Entscheidung, du guckst, dass das keiner rausfindet. Ja, und das, das vielleicht jetzt mit dieser Klarheit an dich weitergegeben. Würdest du dann sagen, dass du Geheimnisse hast?
Ja, das auf jeden Fall.
Mhm. Ja?
Ja.
Ja, weil ich auch. Ich auch.
Ja. Und als Künstler würde ich sagen, ich habe keine Geheimnisse, ich habe unveröffentlichtes Bonusmaterial.
Okay, ja, das ist auch eine Sichtweise. Und wie geht es dir mit diesen Geheimnissen? Ist das was, wo du sagst, schön, so was Mysteriöses wie Christkind, als man klein war? Oder ist das was, wo du sagst, shit, Ballast in meinem Kopf?
Nee, die sind tatsächlich nicht so groß, dass sie mich belasten. Das muss ich schon sagen. Es ist kein zerstörerisches Geheimnis dahinter. Mhm. Ich habe da ein schönes Zitat von Carl Gustav Jung gefunden. Der hat gesagt, nicht wir haben Geheimnisse, die Geheimnisse haben uns. Und da ist es natürlich genau der Punkt, wenn es dich so belastet oder es ist was dein Leben so ausmacht, dann kann es natürlich auch selbstzerstörerisch werden. Da werden wir sicher jetzt gleich mal drüber sprechen müssen. Aber da kann man sehen, dass es eben auch unterschiedliche Qualitäten gibt. Also viele kleine, süße Geheimnisse, die ich auch bewusst bewahre, aber jetzt auch kein großes, zerstörerisches, nein.
Ja, verstehe. Es gibt da jetzt natürlich, kann man sich vorstellen, ein von bis, wie viele Geheimnisse Menschen so haben. Aber der eben schon genannte Forscher hat über 50.000 Menschen weltweit befragt zu ihren Geheimnissen. Wir haben zumindest den Stand von Dezember 2023 und der hat dazu auch ein Buch veröffentlicht, wo wir heute einiges daraus berichten können. The Secret Life of Secrets, also das geheime Leben der Geheimnisse. Und was hat der rausgefunden? Der sagt, im Schnitt, also erstmal sagt er, wir Menschen sind Meister im Geheimnishüten, im Schnitt bewahren wir 13 Geheimnisse, ja, was ich schon mal relativ tief fand, wo ich mich sofort gefragt habe, habe ich 13? Und dann, jetzt kommt das nächste aus diesen Daten, die er hat, 5 davon haben wir noch niemals jemandem anderen offenbart. Das fand ich nochmal eine schöne Differenzierung. Es gibt ja so Geheimnisse, da weißt du, das weiß jetzt nur meine engsten beiden Freunde oder das habe ich bisher nur meiner Mutter mal gesagt, als ich Jugendlicher war. Und dann gibt es aber ja noch so eine Zusatzkategorie, die wirklich im absolut tiefen Gehirnsafe liegen, Sachen, die du noch nie jemandem gesagt hast. Und weil der also Leute zu ihren Geheimnissen befragt hat, konnte der auch Kategorien bilden. Er hat insgesamt 38 Geheimniskategorien gebildet. Und am häufigsten drehen sich Geheimnisse um Lügen, die wir irgendwie aufgebaut haben.
Ja.
Dann, das hatten wir schon so gehabt, romantische Sehnsüchte. Ja, worauf habe ich Bock, obwohl ich gar nicht Single bin. Als nächstes geht's um Finanzen. Das wäre so dieses, ich bin pleite. Dann geht's um sexuelle Vorlieben. Ja, also Gedanken an eine andere Person als den eigenen Partner oder die eigene Partnerin. Ja, das fand ich erstmal ganz spannend, so dass man sich klar macht, ey, es gibt vielleicht Geheimnisse, die ich noch nie jemandem erzählt habe. Dann gibt es vielleicht Geheimnisse, die nur ganz wenige in meinem Umfeld wissen. 13 an der Zahl wäre so ein Standardwert. Und dass eben so dieses romantische Finanzen, Sex ganz weit vorne steht, fand ich sehr interessant.
Aber das klingt schon fast wie eine Hausaufgabe an sich selbst, auch für jeden, der jetzt
mal die Liste zu machen.
Zuhört, mal eine Liste für sich zu machen oder jo, sich stimmt. Zumindest bei einer Tasse Kaffee, Tasse Tee sich zu erforschen. Was habe ich denn da? Was würde ich nie jemandem erzählen? Und warum? Und eben diese 5 Geheimnisse, die so super persönlich sind, ja. Die man. Ja.
Was mir fällt gerade ein, was würde passieren, wenn ich die jemandem erzählte?
Ja, genau. Das ist wahrscheinlich auch die Leinwand, auf der das gedruckt ist, dass man sich überlegt, hätte das überhaupt Konsequenzen? Es gibt ja auch Geheimnisse, die hätten keine großen Konsequenzen. Man will aber nicht. Man will, und da ist es ja schon. Ja, man will dieses Stück nicht preisgeben. Ich hätte fast wieder das Wort Macht verwendet. Aber eben diese Selbstbestimmung, Selbstermächtigung. Ja.
Ich entscheide das, ja, was wir eben auch in der Definition hatten. Ne?
Ja,
ich kümmere mich darum, dass das geheim bleibt. Dieser Forscher wollte auch noch wissen, warum haben Menschen denn Geheimnisse? Und da konnten die 3 Hauptmotivationen herausfinden. Jetzt einmal Sorge gespannt. Um den eigenen Ruf.
Ja.
Ja, ich finde, das ist irgendwie klar soweit. Ne?
Ja.
Dann aber auch Sicherstellung von sozialer Zugehörigkeit. Dass ich so in der Gruppe bleibe, nicht ausgeschlossen werde.
Ja. Ne? Die Urangst auch, ja.
Eine Urangst und die Aufrechterhaltung von sozialer Harmonie. So, also ein Politiker zum Beispiel, der jetzt sagen würde, ich habe hier irgendwie Steuern hinterzogen oder ich habe mich schmieren lassen, der will wiedergewählt werden und hält das jetzt geheim. Ne? Das könnte dann sowas sein wie Sicherstellung von sozialer Zugehörigkeit. Ich will nicht aus der Partei fliegen und ich will auch meine hohe Position behalten.
Ja, berühmtes Zitat von de Maizière, damals Innenminister, die Fakten oder die Wahrheit würde die Bevölkerung verunsichern.
Ne? Als die Bankenkrise war?
Ja, genau.
Ja.
Ja,
krass. Ja.
Also auch dazu
oder vielleicht
eine
Gruppe von Freunden, die irgendwie verschweigt, dass die einen Freund oder ein Mitglied der Gruppe, der Gang, nicht, der Clique nicht so ganz mag. Weißt du?
Ja.
Das sagt man dann vielleicht nicht, weil man die Gruppenharmonie nicht stören möchte oder weil man dieser Person keinen reindrücken will. Das wäre dann vielleicht sowas wie Aufrechterhaltung von sozialer Harmonie. Das fand ich ganz interessant, dass man sich auch, wir haben ja eben schon gesagt, mal hinsetzen und fragen, was sind meine 13 Geheimnisse? Dass man für sich auch mal ergründet, was ist die Motivation dahinter? Wieso halte ich das geheim?
Ja.
Und
naja, eben auch Ängste. Ne? Und das haben wir noch nicht so richtig drüber gesprochen. Eben auch die Ängste nicht zu genügen. Vielleicht zu dumm zu sein, nicht schön genug zu sein. Da könnte man jetzt sagen, das sieht ja jeder, aber darüber hinaus kann man ja noch Ängste haben. Wenn alle sagen, du siehst doch ganz okay aus, du hast aber die tiefe Angst, dass irgendwann wirklich alle dich so sehen, wie du dich selbst siehst, nämlich tothässlich. Und das könnte man ja jetzt weiterführen. Jeder hat bestimmte Ängste, aber ich glaube, auch diese Angst, als ungebildet oder dumm zu gelten, spielt auch eine Rolle. Dieser berühmte Ausspruch, wenn du geschwiegen hättest, wärst du Philosoph geblieben. Und da geht es ja auch darum, dass man sich nicht zu sehr offenbart.
Ja.
Das jetzt abgekürzt, bevor mich einer berichtigt. Ja.
Klingt aber auch wieder noch sehr positiv. Ich meine, wir haben gerade schon gehört, ne, es könnte auch Gefahren bergen, dieses Geheimnisse bewahren. Hast du das mal erlebt, dass so eine Geheimnisstory so voll nach hinten losgegangen ist? Also, dass da jemand wirklich vielleicht auch durch abgeschmiert ist?
Nee, ich habe es selber noch nicht erlebt. Es ging Gott sei Dank immer gut. Jetzt, natürlich hast du berufsbedingt, ich als Komiker, Komik lebt ja auch davon, Schauspiel letztendlich auch, dass nicht das letzte Geheimnis gelüftet wird. Was, wie so eine Show entsteht, was drumherum ist, um das mal so ganz allgemein zu halten, das bleibt ja erstmal verborgen. Und in Show steckt ja schon auch ein Vorgaukeln drin. Also wenn, sobald das Licht angeht, sobald die Scheinwerfer angehen, die Kameras angehen, wird es ja so perfekt abgeliefert, wie es geht. Na? Und wenn man zu sehr das Geheimnis lüftet, und ich glaube, das gilt in der Komik ganz besonders, dann verliert es ja auch an Fallhöhe. Geheimnisse können ja auch eine gewisse Spannung erzeugen. Und das ist ja, glaube ich, auf einer Bühne auch immer sehr wichtig.
Ja, das hätte jetzt für mich wieder schon doch was Positives. Ich denke an...
Stimmt.
Zwei Sachen, wo ich so für mich gemerkt habe, okay, krass, was Geheimnisse mit Leuten machen können. Einmal war das auch so eine Fremdgeh-Geschichte.
Ja.
Und dann habe ich wirklich gesehen, wie die Person körperlich, psychisch, in all ihrem Verhalten, und ich wusste das am Anfang auch nicht, das war am Anfang auch ein Geheimnis von mir, obwohl ich die Person gut kannte, wie die sich zurückgezogen hat, wie die sich verändert hat, wie die Essverhalten geändert hat, und ich einfach so gemerkt habe, im Rückblick, boah, krass, was dieses Geheimnis, weil es war ja jetzt nichts anderes, ne? Es wurde dieser Fehler gemacht im Sinne von, ich habe mir eigentlich vorgenommen oder ich habe eigentlich die Regel gehabt, nicht fremd zu gehen, habe es jetzt aber getan, wie heftig das auf diese Person gewirkt hat. Und wo mir auch so ganz klar geworden ist, wenn das Geheimnis gelüftet geworden wäre und man hätte sich anvertraut, man hätte das uns Freunden erzählt, dann wäre dieser Druck und all das Unangenehme, was daraus resultierte, da hätte man viel besser mit umgehen können. So, das macht jetzt die Aktion nicht besser, keine Frage. Aber ich glaube, mal so zu sehen, wie so ein Mensch unter einem Geheimnis leiden kann, das war da für mich total eindrücklich. Und ein anderes Beispiel ist jemand, den ich kenne, der wirklich schwere psychische Probleme hat. Und das ist für mich auch so ein Thema, wo ich das Gefühl habe, in unserer Gesellschaft, da wird
ja
auch so sehr gut, viel
sehr gutes
geheim
Beispiel.
Gehalten.
Ja.
Im Innern mit sich selber ausgemacht. Ne? Und das muss so viel Schmerz für die Betroffenen bedeuten. Und als ich das dann erfahren habe und da wirklich saß und dachte, auch wieder, krass, Mann, du bist Psychologe, wieso hast du das nicht früher antizipiert oder wieso hast du das nicht besser gecheckt oder vielleicht hast du da auch Anzeichen in deinem Kopf weggedrückt, weil du es gar nicht wahrhaben wolltest, dass diese Person dieses Geheimnis so alleine mit sich rumgeschleppt hat, da möchte ich mir gar nicht ausmalen, wie es in deren Kopf damit aussah. So, ne? Und das ist mir ganz, ganz wichtig, bevor wir das Geheimnis hier zu sehr als das Schöne und das Spannende,
richtig,
du hast ja
richtig,
gerade
richtig
perfekt beschrieben, in der Kunst, wo es was total Tolles hat, auf Warten aufs Christkind, wo es was Schönes, Mysteriöses hat. Mir ist wichtig, dass wir auch verstehen, was das für ein psychischer Pain sein kann, wenn du so ein Geheimnis durch dein Leben schleppst.
Ja, absolut. Ganz oft natürlich begegnet uns das, Menschen haben Panikattacken und üben aber einen Beruf aus oder sind in einem Umfeld, wo das absolut nicht akzeptiert ist.
Ja.
Oder sie haben zumindest das Gefühl, das würde nicht akzeptiert. Und wie viele haben wir allein im Umfeld, die jetzt vielleicht in neuerer Zeit mal gesagt haben, ja, stimmt, ich habe Panikattacken. Ich habe Zustände von Angst und so. Und das sind so Geheimnisse, die hat man ja oft für sich behalten. Wenn alle wüssten, wie sehr ich hier unter Druck stehe. Ich mache hier nach außen in das lässige Gesicht, aber ich stehe innerlich dermaßen unter Druck. Ja. Also ich glaube, bei Panikattacken trifft das ganz oft zu. Das ist so eigene Beobachtung im Umfeld, dass dann, wenn die Menschen sich irgendwann dann auch geoutet haben und haben gesagt, ja, stimmt, ich habe Panikattacken und ich habe jetzt gelernt, das auch öffentlich zu machen. Wie viel Druck sie sich selber nehmen, was das für ein Kampf war, das immer zu verbergen. Ja, oder im Beruf, dass man vielleicht permanent überfordert ist. Aber es fällt mir schwer, da jetzt nicht nochmal drauf einzugehen, auf das, was du eben sagtest, dieses geheime Verliebtsein in jemand anders, vielleicht eine Affäre haben und so. Aber wie viele Pärchen sind ja miteinander auch unglücklich.
Ja.
Und irgendwann steht es denen auch ins Gesicht geschrieben. Und da kommt es mir immer so vor, als hätten sie sogar Geheimnisse vor sich selbst. Also man tut.
Oh, das ist ein schöner Punkt. Ja. Das ist ein schöner Punkt.
Man tut nach außen hin so, als wäre man ein sehr zufriedenes Paar, aber nach innen hin ist eigentlich alles schon kaputt. Ich meine, du warst ja immer hier, schon seit 4,5 Jahren bist du ein Verfechter davon. Wenn du unglücklich ist in der Beziehung, dann direkt was machen.
Nee, aber da hast gerade was gebracht, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das Geheimnisse vor sich selber haben. Da denkt man jetzt vielleicht erstmal auch nach unserer Definition eben, wo wir gesagt haben, Geheimnis bedeutet, ich kümmere mich darum, dass das geheim bleibt vor anderen. Ja. Wie soll das in meinem Kopf stattfinden? Wir haben ja mittlerweile wirklich viel psychologische Forschung, die sehr schön klar macht, dass es in unserem Kopf mal mindestens zwei Selbsts, oft aber noch viel mehr, so Anteile unserer Persönlichkeit gibt. Ne? Und dann denke ich, jetzt gibt das ein. Das bin ich auch gerne bereit zu teilen, weil das jetzt nur mich betrifft. Ich hab manchmal jetzt vor allem im Rückblick so das Gefühl gehabt, dass ich vor mir geheim gehalten habe, wie sehr mich doch irgendwas belastet oder wie gestresst ich bin oder wie sehr ich dann auf dem Zahnfleisch gehe. Ne? Dass ein Anteil in mir selber merkt, das läuft hier gar nicht, du übertreibst es und der hält das, vielleicht ist das so eine Minderheit in meinem Kopf, wenn ich mir das wie so eine Demokratie vorstelle, vor allen anderen im Kopf geheim, weil die das nicht wissen, sagen die, jo, weiter, Ampel auf grün, vorwärts marschieren, machen, tun, schaffen. Und das habe ich oft, wenn ich mit Leuten über Burnout gesprochen habe, dass die nachher gesagt haben, ey, meine roten Linien, die ich schon überschritten habe, dass wenn ich mal da ehrlich zu mir selber nicht...
Ja, da ist es.
Und deswegen fand ich das so schön, nicht mich anlügend im Geheimnis mit mir umgegangen wäre, dann hätte ich erkannt, da hast du eine rote Linie überschritten, weil du schon wieder ein Projekt angenommen hast, obwohl du nicht mehr konntest. Und 6 Wochen später die nächste, weil du gemerkt hast, dein Körper kann eigentlich nicht mehr, aber du hast einfach weiter durchgezogen und dir keine Auszeit genommen oder mal geguckt, wie du anders mit dir umgehen kannst. Und dann brauchst du zig solcher roten Linien, bis die echte finale rote Linie kommt, dein Zusammenbruch. Und dann kannst du es nicht mehr vor dir selber geheim halten. Genau, das finde ich einen super spannenden Punkt.
Ja.
Vielleicht gucken wir mal weiter in der Forschung, was denn Geheimnisse mit uns machen. Wir sind jetzt gerade schon voll auf der Fährte.
Ja, genau.
Da gibt es tatsächlich eine Reihe von Hinweisen mittlerweile, dass es negative Auswirkungen auf unsere Psyche, auf unser Körperliches gibt, zum Beispiel mit Depressionssymptomen oder Angstzuständen. Das ist alles was wir mit Geheimnissen in Verbindung bringen können. Und umgangssprachlich gibt es ja zumindest so diesen Ausdruck, dass ein Geheimnis einem auf den Schultern liegt, dass uns das belastet. Ja. Ne? Und jetzt pass auf. Der eben schon angesprochene Forscher, Slepian, und ich, du würdest, wenn du mich jetzt sehen würdest, würdest du wie ein Forschungshonigkuchenpferd vor dir sitzen, weil jetzt kommt auf ganz vielen Ebenen sehr, sehr spannende Wissenschaft. Halte ich also fest, für, wenn es jetzt nicht unsere Folge wäre, wäre es jetzt ein Hoche der Woche, Nerdy by Nature, weil es geht um Folgendes. Es gibt eine Reihe von Studien, wo man versucht hat, der Frage nachzugehen, lasten denn Geheimnisse wirklich auf unseren Schultern? Ja, also ist das wirklich so wie ein physisches Gewicht, das wir vielleicht sogar durch die Welt schleppen. Und ein klassisches Paper dazu heißt The Physical Burdens of Secrecy, also die physischen Bürden des Geheimhaltens. Und was haben die gemacht? Die wollten wissen, was passiert, wenn wir jetzt Versuchspersonen Berge zeigen, also Steigungen zeigen. Ne? Da geht's irgendwie steil hoch und jetzt wollen wir von dir wissen, wie steil geht's denn da hoch? Jetzt wusste man schon, wenn ich dich jetzt im Prinzip noch einen Rucksack schleppen lasse, bevor du den Berg hoch musst und ich dann frage, wie steil ist der denn, dass du dann eher sagen wirst, der ist steiler, als wenn du keinen Rucksack anhättest.
Genau. Durch die Belastung wird die erwartete Problemstellung noch größer.
Richtig, ganz genau. Der Berg bleibt ja mal gleich steil, ob du einen Rucksack anhast oder nicht. Aber ich glaube, es kann sich jeder von uns vorstellen, wenn ich jetzt gefragt werde, wie steil ist der Berg, kriegt dein Kopf nicht getrennt, ey, warte mal, du hast einen Rucksack an, dadurch wird es vielleicht für dich schwerer, da hochzugehen, aber der Berg bleibt gleich steil. Zack, sagt dein Hirn, ja, der Berg ist steiler. Beziehungsweise, wenn ich jetzt 1000 Leute frage, die einen mit Rucksack, die anderen ohne Rucksack, dann sagen die 500 ohne Rucksack, der Berg ist 5 Grad steil und die mit Rucksack sagen, der Berg ist 8 Grad steil, also deutlich steiler. So nach dem Motto, okay?
Ja.
Was hat das mit Geheimnissen zu tun? Jetzt hat man hier 40 Versuchspersonen ranzitiert und denen gesagt, pass mal auf, in der ersten Studie geht es jetzt um Geheimnisse. Und wie immer in der Psychologie steckt dahinter schon so ein bisschen Methode, ein bisschen Trick. Jetzt wurden diese Leute aufgefordert, sich entweder ein sehr bedeutendes Geheimnis, also wahrscheinlich sowas Größeres wie Fremdgehen oder Geldbetrug oder bei der Bachelorarbeit mit den Daten betrogen, sowas sollten die sich vorstellen, oder ein eher kleines Geheimnis. Weiß ich nicht, ich habe letzte Woche mein Kind angelogen, als es sein Bild gemalt hat. Und ich habe gesagt, es wäre schön. Daran sollten Sie jetzt erinnern. Das heißt, wir haben zwei Gruppen. Die einen haben ein fettes Geheimnis gerade mal wieder hervorgekramt in ihrem Kopf und die anderen eher ein kleines, ein leichteres. Ja. Und jetzt im zweiten Teil dieser Studie hat man denen gesagt, pass mal auf, danke, dass ihr eben zu den Geheimnissen mitgemacht habt. Wir machen jetzt noch was ganz anderes. Das ist auch eine separate Studie. Da geht es um die Einschätzung von Arbeitsplatzgegenständen. Und dann kriegen die im Prinzip Bilder hingelegt zu Sachen wie, was ist die Stabilität von diesem Tisch? Wie groß ist die Haltbarkeit dieser Wasserflasche? Was ist die Temperatur hier von dem Park auf diesem Foto? Ja, also um die Leute ein bisschen abzulenken, damit die nicht direkt checken, worum es geht. Und das, worum es den Forschern jetzt hier ging, war aber dann die Steilheit eines Berges. Und die Steilheit eines Berges wurde von den Leuten, die sich an für sie bedeutende Geheimnisse erinnert haben, also der schwere Rucksack, tatsächlich im Vergleich zu denen mit den eher kleineren Geheimnissen als deutlich, deutlich steiler eingeschätzt. 46 Grad versus 33 Grad.
Ja.
Und
Weil du, ich will das Bild sofort weiter bemühen, weil du eben mental diesen Rucksack mit dir rumträgst, ja. Mhm. Kann sich jeder vorstellen in diesem Moment und jeder weiß auch, dass es so Tage gibt, wo du mental so belastet bist, dass dir die Treppe, die du hochsteigst, besonders schwer vorkommt, im Gegensatz zu Tagen, wo du vielleicht körperlich ganz genauso drauf bist, aber sehr positiv im Kopf, da hüpfst du die Treppe nur so hoch.
Ja, ganz genau, ganz genau. Und das Spannende ist jetzt, die haben das dann noch mit einer Reihe von weiteren Aspekten gemacht, ne? Im nächsten Schritt wollten die wissen, was ist so mit Distanzwahrnehmung? Da sollten Leute dann so ein Säckchen mit irgendwie Reis oder sowas drin, so einen genähten Stoffsack auf ein Ziel zuschmeißen. Und diejenigen, die jetzt im Prinzip ein schweres Geheimnis erinnern sollten, die haben dann immer zu weit geschmissen, weil die sich diese Distanz weiter vorgestellt haben zu dem Ziel. Weißt du, ich muss mehr Weg gehen. Im Prinzip nochmal so wie bei dem Berg. Und da gab es jetzt also eine Reihe von solchen Untersuchungen. Es gab ja auch nochmal was mit Ehebruch in Studie 3. Also sie haben mehrere Studien gemacht. Das ist übrigens nicht unüblich, dass es in so einem Paper mehrere einzelne Studien gibt. Das ist sogar eher wünschenswert, weil wenn ich ein großes Phänomen untersuche, will ich das ja nicht nur in einer Studie nachweisen, sondern im Idealfall in mehreren. Und da konnten die eben zeigen, beim Thema Ehebruch, da wurden die Leute online rekrutiert, ne? Und du kannst dir vorstellen, vielleicht gibt es da schon so einen kleinen Selektionsbias, von mir aus sei das mal dahingestellt. Und da wollten die jetzt wissen, wie ist eure Wahrnehmung von alltäglichen physischen Aufgaben? Ja, also weiß ich nicht, jetzt hier irgendwie eine Treppe hochgehen oder die Einkaufstasche tragen und so weiter, jemandem beim Umzug helfen. Und diejenigen, die jetzt Ehebruch begangen hatten und sich an dieses Ergebnis dann quasi auch erinnern und von denen man jetzt wissen wollte, wie sehr belastet, wie sehr beeinflusst sich das denn, die haben dann im Prinzip einen deutlich höheren Belastungsindex für diese alltäglichen Aufgaben gehabt. Ja, also die Leute, die fremdgegangen sind und je mehr die an diesen Ehebruch dann auch gedacht haben, desto größer war die geschätzte Anstrengung und Energie, die für solche Aufgaben brauchen.
Hammer, ne? Das hat ja voll auf dieses Zitat von Carl Gustav Jung ein, ne?
Genau.
Nicht wir haben Geheimnisse, die Geheimnisse haben uns, ja.
Toll, genau. Toll. Genau, der Punkt ist jetzt, und da möchte ich mal wieder uns hier alle ermuntern, dich und mich vorneweg, wenn so Studien rauskommen und wir da schon so sitzen, du hast ja gerade gesagt, jo, genau so, das ist ja endlich mal, genau so habe ich mir das vorgestellt, dann müssen bei uns so ein bisschen die Alarmglocken angehen. Ich habe das Fach der Psychologie hier in letzter Zeit hoffentlich oft genug kritisiert. Ja. Hier haben wir jetzt wieder mal eine Studie, die so aus den Jahren, ich glaube 2012er Studie ist das, aus einer Zeit kommt, wo wir noch viel, viel, viel zu unkritisch in der Psychologie waren.
Ja, weil es auch noch so ein junges Fach ist.
Ja, das will ich als Teilentschuldigung gelten lassen, aber nicht ganz, weil es als Fach ein Ja, es ist halt auch als Fach eines derer, wo es in der Wissenschaft darum geht, viele Paper zu veröffentlichen, die dann zum Beispiel in einem Podcast erzählt werden, die große Aufmerksamkeit erregen und wo ganz, ganz viel von deiner Karriere davon abhängt, eben möglichst schnell und viele Paper zu veröffentlichen und dass dann Leute anfangen, da Murks zu betreiben. Das ist unser System und das wird zu Teilen jetzt korrigiert, aber dieses Paper aus 2012 ist noch voll in der Krisenzeit drin. Und warum ist das so wichtig? Weil tatsächlich man dann versucht hat, das zu replizieren. Nochmal mit mehr Versuchspersonen, mit einem anderen Forschungsteam, in einem anderen Setup und siehe da, man kann es nicht replizieren.
Ach.
Und das ist ja spannend, ne? Weil wir haben jetzt gerade eben gesagt, jo, das passt ja perfekt. Ja, Geheimnisse, die lasten echt auf unseren Schultern. Die sind so eine Bürde, die wir durchs Leben schleppen müssen, wie ein schwerer Rucksack. Fantastisch, da lässt sich eine super Story draus schreiben für einen Podcast oder für einen Zeitungsartikel. Ja, ja. Und da will man natürlich bei psychologischen Studien, dass die nicht nur einmal funktionieren, sondern dass die im Idealfall verallgemeinerbar sind. Weil ich will ja nicht von diesen 40 Studierenden von der einen Uni 2012 in USA was wissen, sondern am liebsten will ich daraus Schlüsse über die Menschheit ziehen. Und das muss uns einfach, deswegen sage ich, mag ich das gerade auf so vielen Ebenen, diese Studie, deswegen habe ich eben so gestrahlt, weil die uns wieder ein bisschen darauf sensibilisiert, da kritisch zu sein. Und gerne bei solchen Studien, die so ganz perfekt passen, nochmal zu fragen, sag mal, wurde die denn auch mal kritisiert, die Studie wurde hinterfragt? Und diese wurde hinterfragt. Man konnte das erstmal nicht replizieren.
Ach.
Achtung, jetzt kommt der nächste Twist, also wird noch spannender.
Ja.
Jetzt ist aber dieser Forscher Slepian hingegangen und hat gesagt, okay, danke für die Kritik, so nach dem Motto. Ich weiß jetzt nicht, wie dankbar er war, aber er scheint jemand zu sein, der das dann nicht einfach im Raum stehen lässt und hat gesagt, alles klar, vielleicht habe ich diese Studie dann falsch gemacht, vielleicht müssen wir noch präziser werden. Und er hat die Studie wiederholt und hatte dann auch erstmal Schwierigkeiten, das Ganze zu replizieren und begann jetzt so die Natur des Geheimnisses nochmal zu überdenken. Und kommt zu folgendem Ergebnis. Vielleicht ist so dieses, ey, du sollst mal über ein großes Geheimnis nachdenken und du sollst mal über ein kleines Geheimnis nachdenken. Vielleicht ist das nicht der Kernpunkt und vielleicht ist das auch viel zu abstrakt. Vielleicht müssen wir die Leute nach was anderem fragen. Vielleicht kommt's auf was anderes an, ja, wenn ich wissen will, wie schwer ein Geheimnis auf meinen Schultern lastet. Gehst du mit?
Ja, ich denke.
Hast du eine Idee? Also, weil ich weiß es jetzt schon, sonst würde ich mich gern selber fragen und quizzen, aber was meinst du, worauf könnte es wirklich ankommen?
Naja, du hast ja schon angedeutet, dass es eben die Schwere ist. Wovon hängt die Schwere ab? Schwere hängt davon ab, wie sehr es entscheidend es für dein Leben ist. Läuft es so, fährst du eher auf einer Nebenstraße oder ist es das Ding, was wirklich mit dir im Fahrzeug sitzt und dein Lebensglück bestimmt?
Ja, perfekt, genau. Ich glaube, du meinst das, was die dann auch operationalisiert haben, also was die dann versucht haben, in ihre Methode reinzubringen. Und zwar haben die dann gesagt, wir brauchen ein anderes Maß. Wie viel Zeit verbringst du damit, über das Geheimnis nachzudenken?
Ja.
Und das ist ja eigentlich das. Sitzt das neben mir im Auto auf dem Beifahrersitz und ist die ganze Zeit in meinem Kopf, hat so richtig Power in meinem Brain, hat so richtig, wenn das ein WG-Zimmer wäre, ist das mein Mitbewohner und hat hier gerade die Wand rot gestrichen oder ist das nicht mein Mitbewohner, sondern der wohnt vielleicht im selben Haus, aber drei Etagen über mir und ich sehe den nur alle vier Wochen.
Ja.
So. Und wenn das Geheimnis so richtig dein Mitbewohner ist und in deinem Kopf alle Wände rot gestrichen hat und du die ganze Zeit drüber nachdenkst, viel Zeit mit verbringst, dann zeigt sich, treten diese Ergebnisse, die wir eben hatten, mit den Bergsteiler einschätzen, ne, dass ich das wirklich so als physische Last wahrnehme, so ein Geheimnis, dann lassen die sich wieder zeigen. So, jetzt ist in der Forschung nie das letzte Wort gesprochen, aber ich fand das einfach so schön und so spannend, dass es hier Kritik gab an der Studie, dass die nochmal hingegangen sind, dass die präzisiert haben. Und das ist übrigens etwas, was ich einen sehr konstruktiven Umgang mit der Krise der Psychologie finde. Ich durfte dazu letztens mit einem Forscher aus Maastricht sprechen, Kai Jonas, Professor für angewandte Sozialpsychologie. Und der hat auch mitgewirkt an einem dieser Paper, wo man das aufgedeckt hat, wie viel Murks da in der Psychologie in den letzten Jahren lief. Und der sagte, vielleicht muss nicht alles von den alten Ergebnissen weg. Wir müssen nur viel genauer differenzieren und halt zugestehen, jo, das haben wir jetzt in Kanada bei jungen, eher gut gebildeten Menschen an der Uni gefunden. Und das sagt uns deswegen eben noch nichts über Menschen vielleicht in der arabischen Kultur, mit Mitte 50 aus. Und dass wir einfach viele der psychologischen Ergebnisse, die wir so über die Menschen gestülpt haben, wie so eine One-Size-Cap, ne, die jedem passen muss, dass wir da viel genauer differenzieren müssen. Und da konnte ich was mit anfangen. Und das hat hier für mich bei diesen Geheimnissen ganz gut funktioniert. Ja.
Ja, ist ja für uns alle, glaube ich, ganz gut nachzuvollziehen, dass gerade in der Psychologie, wo du wirklich nicht mit dem Maßband und dem Urmeter arbeiten kannst,
ja,
sondern alles sehr individuell ist, ja, da muss man wahrscheinlich besonders vorsichtig sein mit generalisierten Aussagen.
Total.
Ja, weil es ja auch so total im Fluss ist.
So. Ja. Vielleicht deswegen als kleines Zwischenfazit, man konnte also zeigen, dass das Bewahren von bedeutenden Geheimnissen, die wirklich Raum in meinem Kopf einnehmen, weil ich damit viel Zeit verbringe, an die ich häufig denken muss, dass das ermüdet und belastet im Prinzip wie das Rumschleppen von einem Gewicht. Ja. Und das fand ich einfach mal ein schönes Bild, dass wir das im Kopf haben. Ey, wenn du für dich merkst, da schleppst du eine Last durchs Leben, ne? Ich habe ja eben beschrieben von den Leuten, wo ich das schon mal mitbekommen habe, wie die das fertig gemacht hat. Dann ist es vielleicht etwas, wo du ran musst. Und dann musst du dir einfach bewusst sein, dass wenn du durch dein Leben gehst und das Gefühl hast, hör mal, es ist belastend und ich habe hier Schwere auf meinen Schultern, vielleicht hat das was damit zu tun, dass du ein Geheimnis hast, was zu viel Platz in deinem Raum, in deinem Kopf einnimmt.
Wir kommen immer wieder auf diesen Punkt und das muss uns auch allen klar sein, dass man nicht, wir besprechen heute ein ganz spezielles Thema, aber das natürlich, dass es das ganze Leben betrifft, ganz egal, welches Problem du hast, dass du immer drum herumlaufen kannst, aber wenn du wirklich mehr Qualität in deinem Leben haben willst, dann musst du das bearbeiten. Ich habe jetzt bewusst das Wort lösen vermieden, weil einiges lässt sich halt nicht ganz auflösen, aber man muss es bearbeiten.
Ja.
Wahrscheinlich müssen wir das noch viel häufiger sagen, als wir es tun. Dass dein Lebensglück oder dein empfundenes Lebensglück sehr davon abhängt, wie du mit bereit bist, diese Sachen anzugehen. Ja.
Vielleicht kommen wir langsam mal in die Richtung, wie wir besser mit Geheimnissen umgehen können, was wir als Tipps mitgeben können. Und wir haben eine kleine Auswahl. Ich finde einen sehr, sehr spannenden Punkt, weil es hier, glaube ich, um eines der großen Geheimnisse geht, das vielleicht manche Leute mit sich rumschleppen, nämlich das Fremdgehen, der Betrug in der Liebe. Und selbst wenn nicht, kann man aus der Studie einiges ableiten, finde ich. Erster Punkt, der mir ganz, ganz wichtig ist. Menschen, die Sachen geheim halten, scheinen dazu zu neigen, sich dafür selber zu bestrafen. Ja?
Ja.
Und du sagst schon, also kennst du das? Hast du das schon mal erlebt?
Nein, ich habe, wenn du das Thema so ansprichst und Menschen, die so Geheimnisse behalten, da steckt das für mich schon drin, diese Selbstbestrafung. Dass man die Dinge zu sehr mit sich selbst ausmacht und vielleicht auch irgendwo feststeckt und da eben keine Lösung findet, was wir voran besprochen hatten. Dass man, wenn man Probleme angeht, dann, dass man die zum Teil wenigstens lösen will. Und wenn du es nur mit dir selber ausmachst, dann siehst du den Wald vor lauter Bäumen oft nicht.
Hast du das mal für dich erlebt, dass du sagen würdest, da habe ich was geheim gehalten, ob jetzt vor mir selber oder vor anderen, wir haben das ja eben unterschieden.
Ich habe
und weil ich wusste, das ist nicht korrekt, muss ich mich schlecht behandeln?
Ich habe doch in der letzten Woche habe ich doch erzählt von diesem Projekt da in Berlin, SPD-Bundeshaus, wo ich völlig überfordert war. Und das habe ich natürlich keinem erzählt. Das von außen hättest du vielleicht gesagt, der hat alles im Griff. Es läuft gut. Wenn mich einer gefragt hat, habe ich ja auch, um die Sache nicht noch weiter zu destabilisieren, habe ich natürlich auch gesagt, hier, das läuft alles prima. Und das hat mich auch aufgefressen. Ich habe dir ja gesagt, dass ich damit auch kaum noch gesprochen habe zu Hause. Und wenn das noch lange so gegangen wäre, dann hätte es mich vielleicht zerfressen. Und deswegen kenne ich genau dieses Gefühl, dass du wirklich darunter leidest und vertraust dich trotzdem keinen an. Und versuchst es vielleicht vor dir selbst, das vermag ich jetzt im Nachhinein nicht mehr genau zu beschreiben, aber es gab mit Sicherheit Momente, wo ich mir selber da auch was vorgemacht habe. Dass es normal ist, dass ich vielleicht gar nicht überfordert bin, sondern vielleicht nicht fleißig genug, dass ich vielleicht dann noch mehr Gas geben muss und so. Dabei war ich wirklich definitiv komplett überfordert.
Ach okay, das ist schön. Das heißt, du merkst eigentlich, ich halte hier schon vor euch anderen was geheim.
Ja.
Fühle mich nochmal zusätzlich schlecht und muss mir dann noch dreimal in den Hintern treten, um jetzt hier weil ich das ja verdient habe jetzt, weil ich ja sowieso schon so ein schlechter Mensch bin irgendwie.
Ja, und euphemistisch würde man sagen, hat mir selber Mut zugesprochen, aber ich habe versucht, mich selber auch zu betuppen, selber zu belügen, ja, um dieses Geheimnis gut funktionieren zu lassen, auch vor mir selbst. Und das ist ja wahrscheinlich auch so ein Überlebenstrieb, um nicht zerfressen zu werden davon, versucht man es vor sich selbst auch noch positiver darzustellen, als es ist.
Sich schön zu reden.
Ja.
Ja.
Sich schön reden, da ist es ja drin, ne? Ja.
Hier in diesem in dieser Untersuchung haben die 1500 Leute befragt, was ja schon mal eine schöne Zahl ist, denn die haben explizit nach Menschen gesucht, die zugeben in dieser Studie, dass sie ihren momentanen Partner schon mal betrogen haben.
Ja.
So. Und von den 1500, was würdest du schätzen, wie viele geben das dann zu?
Die Hälfte.
Das spricht jetzt für dich, du bist eine ehrliche Seele. In diesem Fall waren es 105 und ich habe mir auch sofort notiert, Self-Selection Bias möglich, Alarmglocke an. Könnte durchaus sein, dass da manche Leute lügen, okay. Aber jetzt haben ja also rund 100 Leute gesagt, hör mal, ich habe meinen Partner schon mal betrogen. So, und
da ist aber, siehst du, das ist insofern ein gutes Beispiel, weil da ist der Selbstbetrug ja auch schon versteckt. Es gibt ja durchaus Menschen, die sagen, naja, klar war da was, aber das war jetzt kein Betrügen. Das war.
Oder ich, wenn ich sowas mache, ich kann das schon einordnen.
Ja, ja, genau.
Da steckt nichts hinter. Sowas Selbstgerechtes auch wieder.
Ja.
Das Interessante ist jetzt, dass diese Menschen dann wiederum berichten, dass sie ein alltägliches Vergnügen des Lebens nicht mehr wirklich genießen können. Ja,
ja, also, ja, ja.
Und zwar genau. Nur diejenigen Untreuen, Achtung, die ihr Vergehen verschwiegen haben. Das war ein bisschen mehr als die Hälfte. Die Leute, die dann Fehler gemacht haben und darüber geredet haben, bei denen gibt es sicherlich auch Pain, aber hier bei denen, die das Geheimnis bewahren, gibt es eine Tendenz dazu, dass die von sich selber sagen, ich habe so vielleicht in sozialen Aktivitäten weniger Spaß dran.
Ja,
ich fühle mich da nicht mehr wirklich wohl. Die isolieren sich zum Teil.
Ja,
jetzt
genau,
das, was du eben gesagt hast. Die haben manchmal das Gefühl, mehr leisten zu müssen, sich mehr pushen zu müssen.
Ja, genau.
Oder die wählen, wenn man denen so zwei Szenarien hinhält, was würdest du lieber machen, A oder B, ein Szenario aus, was eher als schmerzhaft, als unangenehm beschrieben wird. Alles Indizien, sagen die Forschenden, dass Menschen, die ein Geheimnis mit sich herumschleppen, wo sie also einen Fehler gemacht haben, dass die dazu neigen, sich für dieses Fehlverhalten zu bestrafen.
Ja.
Und das Interessante ist, die Leute, die dieses Geheimnis mit dem Seitensprung für sich bewahren, also die es geheim halten, die fühlen sich nicht schuldiger als diejenigen, die es gesagt haben. Also das Schuldgefühl ist in beiden Gruppen gleich. War ja auch ein Fehler. Für den hat man halt Schuldgefühle. Sondern diejenigen, die das geheim halten, die neigen dazu, sich selber zu bestrafen, sich selber einen reinzudrücken, sich selber das schöne Leben nicht mehr so zu gestehen. Und für mich ist daraus abgeleitet so der erste große Tipp, dass klar werden muss, wenn wir was falsch gemacht haben und da sind Schuldgefühle, von denen werden wir uns nicht befreien, wenn wir das jetzt offenbaren. Weil wir haben ja auch was falsch gemacht, ne? Wir sind ja schuldig. Mal mehr, mal weniger stark, wenn wir jetzt sowas, einen Fehler geheim halten. Aber wenn ich das für mich bewahre, da ein Geheimnis draus mache, dann scheint es so eine Tendenz in einigen Menschen zu geben, sich dann dafür fortlaufend selber zu bestrafen. Und ich finde, das muss man einfach mit in die Waagschale geben. Ist es mir das wert? Wenn ich so ticke wie die Leute hier in der Studie, werde ich jetzt eine lange Strecke, im Zweifel bis ich dieses Geheimnis offenbaren würde, dafür bezahlen. Und zwar nicht, weil irgendwer von außen kommt, vor denen halte ich das ja geheim.
Ja, ja.
Sondern weil ich selber in meinem Kopf komme und mir einen einschenke.
Ja. Und dann hat es natürlich großen Einfluss auf dein Leben, weil du dein Lebensglück auch beschneidest, weil du dich selber so bestrafst. Ja,
genau.
Und die Furcht natürlich schwingt ja damit. Ja, deshalb belastet es dich ja auch so sehr. Ja.
Was würdest du denn sagen, wie geht das besser, mit den Geheimnissen umzugehen, die man so durch sein Leben schleppt wie den schweren Rucksack?
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn du wirklich so große Geheimnisse hast, die, wo du dich vielleicht auch wirklich im großen Stil selbst bestrafst oder selbst beschneidest, sagen wir es mal so, dass du dich absonderst, dass du leidest, dass deine Gedanken gar nicht mehr klar bei anderen auch schönen Sachen sein können, dann musst du dich mitteilen. Das geht nicht anders. Wir haben eben auch drüber gesprochen, wenn man zum Beispiel Panikattacken hat und das berichten ja viele, die gesagt haben, als ich es öffentlich gemacht habe, zumindest in meinem Umfeld, ließ es sich besser damit leben. Weil eben nicht noch die Geheimhaltung dazu kam. Jetzt gehen wir mal auf den Job, bevor wir wieder vielleicht zur Liebesbeziehung kommen. Im Job, wenn du auch mal zugibst, Leute, jetzt, ich bin da wirklich überlastet. Wir müssen eine Lösung finden. Ich könnte mir vorstellen, dass schon die nächste Nacht ganz anders wird, nur weil du dich offenbart hast. Und wenn du, wenn du jetzt gestehst, dass du eine Affäre hast, die vielleicht auch schon längere Zeit geht, die dich ja einschränkt. Deine Beziehung kann ja gar nicht mehr so gut sein, wie sie sein könnte, wenn du keine hättest. Da muss ja irgendwann der Punkt kommen, wo du darüber sprechen musst. Und dann, und wo ich sage, merkt man ja schon, dass eine Lösung drin ist. Dann musste man natürlich auch bereit sein, die Konsequenzen zu tragen. Aber wenn der Leidensdruck so hoch ist, dass es einfach nicht mehr geht, dann kannst du ja nur noch diesen Weg gehen. Du kannst ja nicht...
Dass du es mit wem anders besprichst.
Du kannst ja nicht weiter mit diesem, um jetzt das Bild zu benutzen, super schweren Rucksack durchs Leben laufen. Und der ist dann irgendwann eben nicht mehr 30 Kilo schwer, sondern 130 Kilo. Du kannst dich gar nicht mehr bewegen. Dann muss der Rucksack runter.
Ja, bin ich bei dir? Ich glaube nur gerade, wir alle beobachten Leute, die das genauso machen. Weißt du?
Ja.
Die schleppen diesen Rucksack weiter.
Ja.
Und du sagst jetzt, irgendwann kannst du da nicht mehr, irgendwann musst du dich offenbaren. Bleibt das aber aus, kann ich mich mit Alkohol, mit permanentem Arbeiten, mit dem eben schon angesprochenen Selbstbetrug, ja auch fantastisch, einfach weiter auf der Langstrecke die ganze Zeit, ich sag's jetzt mal ganz drastisch, selber verarschen. Ja. Und obwohl völlig klar wäre, jeder von außen wird dir sagen, ey, sprich mit wem darüber, ziehst du das selber für dich durch. So.
Ja, da beginnt aber schon der kleine Tod.
Ja.
Du veränderst dein Leben, vielleicht verkürzt du auch dein Leben dadurch. Auf jeden Fall machst du dich selber unglücklich. Und das ist es eben. Du beschneidest dich. Und das sollte man nicht machen. Ganz oft sehe ich das im Umfeld, dass Leute auch alt damit werden. Teilweise 80 Jahre, 85 Jahre. Aber teilweise sieht man es ihnen ja auch körperlich an, wie gebückt sie durchs Leben gehen. Das soll jetzt keine generelle Aussage dazu sein. Es gibt nur Beispiele dafür. Und dann heißt es immer, ja, der ist von durch seine Geheimnisse zerfressen oder durch seine Probleme zerfressen. Wir machen dies ja hier auch, um Leuten Mut zu machen, die Probleme anzugehen und Lösungen zu suchen. Und wenn wir darüber sprechen, dass Geheimnisse so groß sind, dass man wirklich den Berg nicht mehr hochkommt und der Rucksack zu schwer ist, dann muss was passieren.
Vor allem, weil du sagst das Mut machen. Ich habe jetzt gerade die ganze Zeit mit mir ein bisschen gerungen, ob ich das erzählen will, weil das einerseits für mich was sehr Privates ist, aber ich glaube auf der anderen Seite, ich habe letztens diesen wunderbaren Satz gelesen, im Speziellen liegt das Allgemeine.
Ja.
Im Partikularen liegt das Universelle. So, das war jetzt eine ganz eigene persönliche spezielle Leon-Erfahrung. Und zwar war, ich weiß nicht, wie alt ich da war, wahrscheinlich so 13 oder sowas, als man so anfing, sich für Mädchen, für das andere Geschlecht zu interessieren. Und ich erinnere mich, in meinem Kopf war das ein Sonntag, weil ich war als Kind, habe ich immer Sonntage nicht gemocht. Die hatten für mich immer schon sowas Depressives, Düsteres. Oh, morgen geht die Schule wieder los und jetzt ist das schöne Wochenende vorbei und so. Und es war ein bisschen regnerisch und man kann nicht draußen spielen. So dieser Vibe war schon in meinem Kopf. Und dann, ich weiß nicht mehr genau die Szene, aber ich weiß, wie meine Mutter irgendwie zu Hause war und ich war zu Hause und dann habe ich der auf den Busen geguckt.
Ja.
Angezogen, ne? Die hat irgendwie was gelesen oder sowas auf dem Sofa sitzen und ich merkte plötzlich, oh Gott, du hast gerade deiner Mutter auf den Busen geguckt.
Ja.
Und das war so ein Riesenproblem plötzlich in meinem Kopf. Ich kann heute noch diesen Schmerz von diesem 13-Jährigen da fühlen, der genau weiß, sowas macht man nicht. Ne?
Ja, ja.
Du guckst deine Mutter nicht an oder sowas. Alter, ich saß da und ich war so, wow, fuck. Und ich habe das dann mit mir rumgeschleppt. Thema Geheimnis.
Ja.
Wäre mir unfassbar unangenehm gewesen, mit irgendwem darüber zu reden. Aber ich kann ja jeden Morgen dreimal auf Holz klopfen, die wirklich für mich besten Eltern der Welt zu haben.
Ja.
Und so hatte ich auch damals schon echt einen guten Draht zu beiden und habe dann irgendwann meinen Vater darauf angesprochen, habe gesagt, Papa, ich muss dir was sagen, auch wie sagt man, Schuldbewusstsein heraus, ne? Ich glaube, ich habe der Mama auf den Busen geguckt, so. Ich werde das als Kind anders formuliert haben.
Oh, Wahnsinn, dass du das mit deinen Eltern besprechen konntest. Ja, toll.
Ja, konnte ich. Und ich weiß nicht mehr genau, was der gesagt hat, aber er hat mich so, das war in dem Moment schon, wo ich das ausgesprochen hatte und der ganz lässig reagiert hat und gesagt, ach ja, ne, sowas, ich weiß jetzt nicht mehr, was er gesagt hat, ich will ihm nichts in den Mund legen, aber er hat irgendwas gesagt, was mich total entspannt und beruhigt hat, aber alleine schon diesen Druck, wenn du mir meinen Kopf wie einen Druckkessel vorstellst, abzulassen, das erzählen zu dürfen, das war ab diesem Moment besser. Und du hast eben gesagt, wir wollen Mut machen für dieses sich offenbaren, sich wem anzuvertrauen. Ich glaube, wenn man sowas mit sich rumschleppt, dieses auch, ich bin falsch, irgendwas stimmt mit mir nicht, ich bin komisch, ich habe da einen Fehler gemacht, ich bin ein Fehler, ist ja oft noch viel gravierender.
Ja.
Da diesen Schritt zu gehen, was du als Tipp mitgibst, sich anzuvertrauen, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, auch wenn es schon ein paar Jahre her ist, es war in der Sekunde besser.
Ja, ist so. Also versteht uns alle nicht falsch, wir wollen hier keine generalisierten Aussagen treffen. Es gibt bestimmt Geheimnisse, über die wir heute noch gar nicht gesprochen haben, wo das nicht so einfach ist, aber vielleicht denkt ihr mal drüber nach, ob es nicht doch einen Weg gibt, sich anzuvertrauen und den Rucksack abzustellen, mit leichterem Gepäck zu reisen.
Das war jetzt aber eine Line aus dem Andreas Burani-Song.
Nein, ganz, also völlig falsch. Unglaublich, was du mich hier bezichtigst. Das war ganz klar Silbermond. was ich damit sagen will, ist ja, mir war schon bewusst, dass es sehr populistisch ist, das zu sagen, aber ich will damit eigentlich ausdrücken,
weil ich
die ganze Zeit versuche, dass es zig Euphorismen dafür gibt, solche Sachen irgendwie unterzujubeln und dass ja alle irgendwie auch damit beschäftigt sind. Und wenn wir schon bei Songs sind oder von mir aus auch Literatur, es geht ja immer darum, dass irgendwo was aufgeladen ist, aufgesackt, ein Geheimnis, eine Schuld und wie sehr bestimmt das alles unser Leben. Und insofern ist das ja auch ein sehr großes Thema, was wir heute behandeln und was auch wirklich jeden betrifft. Und deshalb wahrscheinlich können wir jetzt 100 Zitate hin und wie so ein Tischtennisball hin und her schleudern, die uns einfallen. Aber die Menschheit ist ja nun mal damit befasst. Und ja, deswegen war es auch so wichtig, das zu besprechen.
Vielleicht, wenn du keinen hast, mit dem du drüber sprechen kannst, weil du sagst, boah, ich weiß nicht mal mit wem. Oder vielleicht sagst du, ich könnte mir das theoretisch vorstellen, aber ich will mich da rantasten. Schreiben. Schreib's mal auf. Dieses mit sich selber Dinge im eigenen Kopf ausmachen, das kann so ein Brei werden. Und das ist oft so, dass sich das schon sehr klar für dich anfühlt. Aber wenn du es aufschreiben müsstest, mal schwarz auf weiß, deine eigenen Gedanken nur vor dir selber sortierst, du kannst das Blatt danach verbrennen.
Ja.
Dir bewusst wird, boah, so sortiert ist das noch gar nicht. Ne?
Ja, eben, genau. Deswegen ist das eine schöne Hausarbeit oder wie drücken wir es positiver aus. Also das ist eine Sache, die dich sehr zu dir selbst führen kann, dass du es mal aufschreibst. Und vielleicht gibt es ja Geheimnisse, die dir noch gar nicht klar sind.
Und der Forscher Slepian rät, dass das zwar grundsätzlich jetzt erstmal ja toll klingt, aber bittet noch, dass wir da ein paar Kleinigkeiten berücksichtigen, die ich eigentlich sehr schön fand. Und zwar einfach jetzt nur Geheimnisse aufzuschreiben. Davor warnt er, weil das kann dazu führen, dass man im Prinzip diese Vergangenheit, ne, das, was du da irgendwo in deinem Druckkochtopf im Kopf hast, oder wir haben ganz am Anfang gesagt, ganz tief irgendwie im Safe, die 5 von den 13 Geheimnissen, die du noch mit gar keinem geteilt hast. Dann sagt er, ey, Vorsicht, wenn du das machst, kann es dazu führen, dass du quasi diese Vergangenheit, dieses Unangenehme in deinem Kopf quasi konservierst. Also dieses Ruminieren, dieses schädliche Grübeln wird jetzt eigentlich noch verstärkt, ne, wenn ich das einfach aufschreibe und das nochmal durchgehe. So, deswegen sagt er, trotzdem kannst du aufschreiben, aber dann doch bitte versuch mal eine neue Perspektive zu finden, um das besser zu verstehen, was da ist. Aber also nicht einfach nur aufschreiben.
Ja, aber eine Klarheit ist doch erstmal wichtig, darum ging es mir doch.
Safe. Nee, ich bin ja auch total dabei. Ich sag nur von ihm abgeleitet, wie fühle ich mich, wenn ich das jetzt nochmal so durchgehe? Was kann ich in Zukunft tun, daraus abgeleitet? Was sollte ich vielleicht in Zukunft tun oder auch anders tun? Oder vielleicht kann ich das so aufschreiben, als würde ich mit jemand anderem sprechen. Wir haben ja gesagt, Königsdisziplin wäre, dass ich mich jemandem anvertraue. Geht das nicht? Kann ich vielleicht mein Geheimnis so aufschreiben wie einen Dialog mit jemandem? Kann ich das so aufschreiben, dass ich tatsächlich mir vorstelle, da sitzt mir jemand gegenüber und ich berichte das mal dem? Ich mache also nicht nur den Brei in meinem Kopf jetzt mal schwarz auf weiß aufs Blatt, sondern ich tue so, als würde ich das jemandem erzählen. Das fand ich noch einen ganz schönen, Hint, so, ne? Wie man damit vielleicht etwas besser noch umgehen kann.
Ja. Ja, aber eben auch Familiengeheimnisse und da können, vielleicht soll ich es auch nicht erzählen, mach's trotzdem. Eine Bekannte hatte immer beim Tod ihres Vaters im Krankenhaus ein Scheißgefühl. Da hieß es immer, ja, der ist am Herzinfarkt gestorben. Und dann irgendwann hat sie einen schlauen Psychologen kennengelernt, der dann aufgrund der Erzählung gesagt hat, irgendwas stimmt da nicht, da frag doch deine Mutter nochmal. Und die war aber schon 20 Jahre mit diesem Geheimnis unterwegs, ne? Ohne dass sie wusste, dass es eins ist. Ist zu ihrer Mutter, die Mutter hat die Tür aufgemacht. Die Mutter wusste sofort an ihrem Blick gesehen, was ihre Tochter möchte. Krass. Und hat sofort die Wahrheit erzählt, dass Vater sich stranguliert hat. Ja.
War.
Und
krass.
Ab da ging es der Mutter besser. Und ihr auch. Aber das hat ihr Leben so verändert, diese neue Erzählung hat ihr Leben so verändert, dass sie ihr Leben ganz neu geordnet hat.
Und ja, deswegen es gibt so viele Forschung, die darauf hindeutet, dass wir so sehr schlechte Lügendetektoren sind, ne? Wenn es so darum geht, hast du mich jetzt gerade angelogen, wenn ich dich frage, hast du das Auto in der Garage geparkt oder draußen auf der Straße? Oder hast du heute schon den Müll rausgebracht? Aber ich hatte immer bei dieser Forschung das Gefühl, dass so dieses Emotionale und auch das so, wenn wir nicht proaktiv angelogen werden, sondern das mehr so mitschwingt, du hast ja am Anfang gesagt, in so einer Familiengeschichte, jetzt gerade ja wirklich auch ein heftiges Beispiel nochmal gehabt, dass das doch etwas ist, was wir detektieren, was wir mitbekommen.
Ja, oder und nicht? Deshalb nochmal, ich komme da leider spät drauf, aber vielleicht auch doch im richtigen Moment. Überlegt mal, ob es nicht noch ältere Menschen in eurer erweiterten Familie gibt, die ihr jetzt noch befragen könnt. Wie war das denn eigentlich wirklich? Und da ist manch einer dabei sich freuen, wenn sie endlich davon erzählen können.
Ja.
Das wäre eigentlich ein schönes Fazit heute, dass man.
Das ist ein schönes Fazit.
Auch
das
in der auch Familie nochmal forscht.
Ja. 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 Oder überhaupt, dass man sich vielleicht, wenn es nicht um die Familie nur geht, sondern dass man sich mal fragt für einen selber.
Ja.
Krass, Menschen schleppen also Geheimnisse mit sich rum und wenn ich es nicht selber tue und dadurch ein Päckchen, einen Rucksack zu tragen habe, vielleicht kenne ich ja wen, dass wir Menschen dieses Angebot machen, erzähl mir das doch.
Ja, genau.
Weißt du, was ich meine?
Ja,
also, dass wir
genau.
Für jemanden das offene Ohr sind, das wir vielleicht für uns selber vermissen.
Sehr gut.
Im Zweifel
sehr
entsteht da draußen Tausch und das ist gar nicht als Tausch gemeint, sondern ein Austausch. Ne? Du kannst dich dann auch erzählen und offenbaren. Vielleicht findest du ja jemanden.
Ja.
Dem du dann helfen kannst oder dem du ein bisschen von dessen eigener Last nehmen kannst.
Ja, das ist eigentlich ein sehr positiver Ausblick. Schön.
Ja, ja. Und wenn ihr das Gefühl habt, liebe Welt da draußen, ich will es noch geheimer und anonymer. Ganz am Anfang habe ich ja von Post Secret erzählt, diesem Projekt. Das hat in den Straßen von Washington seinen Anfang genommen, als man damals quasi versucht hat, von Menschen die persönlichsten Geheimnisse so ganz anonym einzusammeln. Hat jemand Blanko-Postkarten verteilt und gesagt, hey, teil mir dein persönlichstes Geheimnis und schick mir die Karte zurück. Und dann kamen Karten aus der ganzen Welt. Und da ist halt so ein unglaublich schönes Mosaik quasi draus entstanden. Aus Träumen, aus Ängsten, aus Schamgefühlen, aus Schuldgefühlen und so weiter. Und der Bioinformatiker Sebastian Schultheiß aus Tübingen, der macht das in Deutschland seit vielen Jahren weiter. Und dem kann man einfach eine Postkarte schicken. Ganz anonym. An Post Secret mit dem Postfach 2553 in 72015 Tübingen. Vielleicht macht man das. Das wäre eine Alternative, oder?
Ja, das klingt sehr gut.
Vielleicht, Idee.
Vielleicht fühlt man sich da schon besser. Kleiner Ansatz. Jetzt hatten wir große Ansätze, kleine Ansätze. Sehr schön.
Atze.
Ja, und nochmal zum Schluss. Passt sogar besser zum Thema, als ich dachte. Leyla Slimani, all das zu verlieren. Eine Frau mit großen Geheimnissen.
Ostertage, das notiere ich mir. Ich habe hier eine Notiz auf meinem Computer, die heißt Lesen, Hören, Checken.
Mhm.
Alles zu verlieren, hast du gesagt?
Ja, all das zu verlieren.
All das zu verlieren, das ist jetzt notiert. Danke für den Tipp. Mein Freund, ja. Damit sind wir durch hier für diese Woche. Und meine lieben Freundinnen und Freunde da draußen, wir haben hoffentlich wieder euer Fühlen ein bisschen betreuen dürfen. Leute, falls ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, Atze, was wäre zu tun?
Ja, drückt einfach auf Abonnieren, schon seid ihr dabei. Ich merke das selber, ja. Dass ich bestimmte Themen, die im Podcast stattfinden, dass ich dadurch, dass ich sie abonniert habe, einfach jede Woche mindestens auf Vorlage habe und manchmal vergisst man es, aber dann wird man eben wieder dran erinnert. Und das gibt's doch gar nichts Schöneres, als seinen Lieblingspodcast wirklich jede Woche automatisch serviert zu bekommen.
Ey Leute, ist also quasi in eurem ureigenen Interesse. Und abgesehen davon signalisiert ihr uns durch das Abo und dass es so viele schon gemacht haben, dass das einfach, glaube ich, für uns beide auch sehr berührend, dass wir hier weitermachen sollen. Falls ihr uns auch noch nie eine Bewertung geschrieben habt, Mensch, lasst doch mal ein paar Sternchen da. Gibt's doch so. In Podcast-Apps kann man doch meistens auch eine Bewertung lassen. Freuen wir uns auch sehr drüber. Ansonsten schickt uns Nachrichten. post@leonwinscheid.de wäre die Mail. Ihr könnt uns auch über Instagram schreiben, unsere beiden Seiten. Wir waren, geben wir zu, ein bisschen faul, bisher unsere betreutes Fühlen-Seite zu pflegen. Deswegen schickt uns am besten über unsere direkten Kanäle, was letzte Woche kam. So viel von euch, auch so viel Bewegendes zu der Folge mit dem Thema Suizid mit den beiden Kolleginnen von Mordlust. Danke nochmal dafür und dann würde ich sagen, Atze, sind wir hier jetzt aber langsam sicher raus.
Ja.
Hören uns nächste Woche wieder.
Ich werde hier meine,
in gewohnter Manier,
meine Aufgabe als Rettungsschwimmer wahrnehmen.
Achso. Ich hatte schon wieder vergessen, dass du ja im Urlaub bist.
Ja, hab die Speedo aus der Marc Spitz Kollektion schon wieder an und werde hier das deutsche Wesen am Strand etwas hochhalten.
Tu das. Der purpurbehelmte Liebesritter, der sticht heute in See. Da wünsche ich dir.
Ich hab das, und nur damit sich keiner falsche Hoffnungen macht, ich habe hier das alles im Blick, ja?
Ja, selbstverständlich. Da wünsche ich dir weiterhin eine sehr gute Zeit.
Mit den Pommes vom Beckenrand weg, ja? Ja, siehst du, ich bin schon wieder voll in charge hier. Ja, Leon, mach's gut.
Au revoir.
Du machst das zu Hause
nicht zu viel im Urlaub, Kollege, ne?
Komm mal her.
Ja.
So, du siehst, ich kann gar nicht weitermachen. Tschüss, ciao, ciao.
Chill.
So, raus da vorne, das ist ein Kinderbecken. Weg da. Tschüss.
Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.